kaufe dir eine CDU.
Nein, danke.
Es ist Dienstag, der 23. März 2021. Heute ist Tag 1 nach der Erfindung der Osterruhe. Ich bin Lotte, die allwissende Pudeldame. Bei mir sind Melina und Dakteur. Ihr hört Königin von Deutschland, den ruhigsten Podcast aller Zeiten.
Könnte ich oder hätte ich gekonnt, leider ist die Aktion gestoppt. Es gab eine Start-Next-Kampagne der Linksjugend war es. Mhm. Die wollten Geld einsammeln, um die CDU zu kaufen, weil man hat ja gesehen, wenn man was von einem CDU-Abgeordneten will, dann muss man auch dafür bezahlen. Gab es ja ein paar Fälle jetzt in der Presse. Und die wollten tatsächlich 50.000 Euro sammeln, die dann an Wolfgang Schäuble spenden.
Okay.
Wolfgang Schäuble ist ja Präsident des Deutschen Bundestages und aber auch in der CDU-Fraktion natürlich. Und die wollten das spenden und im Gegenzug ein anständiges Lobbyismusgesetz dafür haben. Es wurde ja ein Lobbygesetz verabschiedet, aber das ist ja jenseits von Gut und Böse. Da steht ja eigentlich nichts drin. Und die wollten jetzt ein anständiges Gesetz und waren auch bereit, 50.000 Euro dafür zu zahlen. Und falls jetzt der Schäuble ablehnen würde, wovon natürlich keiner ausgehen kann, weil 50.000 Euro ist eine Menge Geld, da lehnt der Schäuble ja nicht ab als alter Hase, der sich ja auch mit Schmiergeldern so ein bisschen auskennt auch schon, ne? Spendenaffäre, CDU und so weiter, gab es ja mal was. Falls der jetzt doch ablehnen würde, dann wollten die das zu gleichen Teilen an Abgeordnetenwatch und Lobby Control spenden, was ich ziemlich cool fand. Leider mussten die Kampagne jetzt einstellen, weil sowohl Abgeordnetenwatch als auch Lobby Control gesagt hat, nee, wir nehmen kein Geld von parteinahen Organisationen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, das war das, was ich eben noch recherchieren wollte und dann nicht mehr dazu gekommen bin, war das von der Linksjugend, was ja offenbar eine parteinahe Organisation ist.
Ja.
Fand ich aber trotzdem einen coolen Move. Also 5.000 Euro hatten sie schon eingesammelt über ein, zwei Tage. Ich denke, die 50.000 wären zusammengekommen.
Ja.
Und das mal so locker spenden an den Schäuble, das wäre schon cool gewesen.
Ja, es wäre auf jeden Fall sehr treffend gewesen, weil, also was die sich da abhalten, das ist jenseits von Gut und Böse irgendwie.
Ich habe überlegt, ob ich dazu was vorbereiten soll, und dann kamen auch ja diese Woche noch oder in der vergangenen Woche noch so viele Namen dazu, dass ich irgendwann komplett den Überblick verloren habe.
Man sollte lieber die aufführen, die nicht drin sind.
In der letzten Lage der Nation ist da ein sehr guter Überblick, was da alles gelaufen ist. Da gab es ja die Aserbaidschan-Connections, da gab es die Masken, die gegen Provision verkauft wurden. Es gab auch eine sehr coole Geschichte, einen Abgeordneten, der auch da, ich glaube in beiden, ich weiß nicht, was der mit drin hängt, der jedenfalls zwei Firmen auf sich angemeldet hat, auf seinen Namen. Und beide Firmentelefonnummern kommen bei ihm im Wahlkreisbüro auch raus.
Was ein Zufall.
Auch ein cooler Move, ja. Natürlich. Da hat man sich die Büros gespart, ne, und die Infrastruktur.
Ja, stimmt.
Wenn das der Bundestag ja bezahlt, dann muss man das ja nicht, also nochmal, wenn man das sowieso hat.
Genau, ne? Verschwendung. Kann man ja alles darüber laufen lassen.
Aber das wird alles schon sehr gut dargestellt. Wenn man sich dafür interessiert, empfehle ich die Lage der Nation vom vergangenen Wochenende auch nicht ganz unübel. Ich habe heute einen Knoten in der Zunge. Nicht ganz unamüsant, wie die das darstellen. So, aber bevor wir jetzt wieder zu spät
sind,
am Ende, wir haben in der letzten Folge was nicht unterbringen können.
Und wir haben es schon angeteasert. Und zwar
angetigert.
Wir haben einen ganz, 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 ganz treuen Hörer, den Georg. Der Nachname ersparen wir jetzt. Nicht, dass er hier noch von unseren Fans ausspioniert wird. Und zwar ging es um die Themen der, welche war das denn? Die vorletzte Podcast-Folge. Oder war es die vorletzte?
Die vorletzte.
Die vorletzte. Ja. Da hatten wir.
Der es um Sand ging.
Genau, da hatten wir über Sand gesprochen, über Fracking, über die Nord Stream, über den Scholz. Und da hatten wir quasi zu jedem Thema eine Rückmeldung bekommen.
Ich muss dich schon unterbrechen, weil es auch so ein geiles Ding ist, was so groß geworden ist. Der 10-Millionen-Scholz hat ja gesagt, dass wir jetzt 10 Millionen oder dass wir bald 10 Millionen Menschen in der Woche impfen werden.
Echt? Wann denn? 2000? Sind wir überhaupt noch bei 2000 oder steht die 2 noch davor?
Ist doch cool. Und einer aus meiner Bubble, aus meiner Twitter-Bubble, also kein direkter Kontakt, aber Kontakt von Kontakt, hat direkt eine Homepage programmiert, wo du nachgucken kannst, ob die 10 Millionen schon erreicht sind.
Ouch.
Das tue ich mal in die Shownotes, dann kann man vielleicht, wenn wir, es dauert ja jetzt noch einen Tag, bis wir online gehen, vielleicht ist es bis dahin schon erreicht. Kann ja jeder dann nachgucken, ne?
Genau.
Also du musst einfach nur auf die Homepage gehen und dann steht da, die 10 Millionen sind erreicht. Bis jetzt steht immer Nein da, vielleicht steht dann ja schon Ja.
Okay.
Entschuldigung für die Unterbrechung.
Im Märchen erzählen bist du gut.
Ich habe es notwendig erachtet.
Genau. Also der erste Satz, der gefällt mir schon mal ganz gut. Melina hat recht. Dö-dö-dö-dö-dö. Mein allerliebster Lieblingssatz in dieser ganzen E-Mail, den habe ich auch mehrmals gelesen.
Und dann kommt's.
Genau, da geht's.
Melina hat recht, aber.
Nein, da geht's. Also das ist jetzt das Thema Sand. Also ich unterteile es jetzt mal, damit man da ein bisschen Struktur reinbekommt. Michael unterbricht jetzt auch nicht mehr. Also Melina hat recht, Sand ist knapp. Das bezieht sich natürlich nur auf die industriell verwertbaren Sände. Für das Baugewerbe. Wir hatten ja kurz mal über Wüstensand in der Folge gesprochen. Das ist natürlich Quatsch, weil der zu feinkörnig ist und man den schlecht zu Zement und Beton verarbeiten kann. Und es gibt sogar eine Sandmafia, hat er da reingeschrieben. Das ist auch sehr interessant. Das sollten wir auch mal aufgreifen, merke ich gerade.
Die Sandmafia.
Die Sandmafia. Vielleicht sollten wir es auch unseren Podcast heute nennen.
Die Sandmafia, ja. Obwohl wir gar nicht drüber sprechen, groß. Oder hast du was?
Nein.
Kann Georg was dazu sagen?
Genau. Georg, melde dich doch bitte. Das zweite Thema war dann das Fracking. Da war ich ja sehr dagegen eigentlich. Du warst ja mehr so ein bisschen neutral. Was wir halt nicht betrachtet haben, auch aus dem Grund, dass wir keine, weil wir keine, ja, weil wir mit dem Projekt Fracking noch nicht persönlich in irgendwie in Verbindung kamen, sondern nur über Medien, Uni und so weiter, ist die Betrachtung von anderen Entnahmemethoden aus der Erde bezüglich Gas und Öl. Und da hat er ziemlich gut dargestellt, dass das alles so ein bisschen schmutzig ist, ist ja auch klar. Und das könnte ich hier mal gerade irgendwo was rausziehen. Gefrackt wurde in Deutschland jahrzehntelang, das wusste ich gar nicht. Das wird auch nicht dort gemacht, wo das Grundwasser ist, weil das Grundwasser unterhalb dieser Gesteinsschichten anscheinend ist, die da genutzt werden. Und genau, also noch einige Daten und Werte, die jetzt da nicht so interessant sind, aber dass das halt nicht in den Gebieten gemacht wird allgemein, wo Wasserknappheit ein Problem ist, sondern dass das dann schon Gebiete sind, wo alle Parameter stimmen. Und was für mich das Interessanteste war, war das Thema mit der Nord Stream, was er da nochmal aufgegriffen hat. Er hat es genannt, ist ein rein russisch-wirtschaftspolitisches Projekt. Er hat auch aufgeführt, also der kennt sich da super gut aus. Ich weiß auch, dass er da in dem Gebiet mal gearbeitet hat. Er hat da auch direkt die South Stream genannt. Das ist die Alternative zur Nord Stream. Und die South Stream hätte Südosteuropa mit Erdgas versorgt, komplett unabhängig von der Nord Stream, wird aber nicht kommen. Die Alternative zur Nord Stream 2 sind die bestehenden Überland-Pipelines aus Russland nach Deutschland durch die Ukraine, Weißrussland und Polen, sowie die Nord Stream 1, die bereits seit Jahren in Betrieb ist.
Ja, aber heißt also, ist das durch die Ukraine nicht South Stream? Ich dachte.
Er hat geschrieben, die South Stream hätte Südosteuropa mit Erdgas versorgt, also hätte Fahrradkette, also ist das anscheinend nicht so. Und was wir ja aufgegriffen haben, also was wir halt nicht verstanden haben mit der Nord Stream 2, warum wird die überhaupt gebaut, weil wir haben ja keine Versorgungsengpässe und wir möchten ja quasi auch von diesen fossilen Brennstoffen auch so ein bisschen weg hin zu regenerativen. Jetzt habe ich auch den Knoten.
Regenerellen.
Haben wir etwa geknutscht? Hin zu den regenerativen.
Durch den Mikrofonkorb hindurch und die Leitungen und das Internet.
Hat sich's übertragen. Das nennt man dann wohl Virus, oder?
Wahrscheinlich.
Genau, also da hat er sehr gut und sehr viel aufgegriffen. Dass es da keine Versorgungsengpässe gibt, dass die Kapazitäten in den drei bestehenden Pipelines, Nord Stream 1, Jamal und Druzhba, ausreichen, um Deutschland und die europäischen Länder mit russischem Gas zu versorgen und dass das halt rein ein wirtschaftspolitisches Projekt ist.
Also geht es da um den Bau?
Es geht da darum, die Marktanteile in Europa auszubauen.
Für die Russen.
Für die Russen, genau. So, letztes Thema war Scholz.
10 Millionen Scholz.
Der 10 Millionen Scholz. Und hier ist da aber der Scholz Milliarden für Fracking-Gas. Und genau, da ist er nochmal drauf eingegangen, dass wir ja Flüssiggas sowieso importieren und das läuft quasi über Rotterdam. Und ja, und der größte Vorteil dieser Terminals bzw. dieses Nord Stream 2 wäre dann halt, dass man nicht nur das US-Fracking-Gas importiert, sondern auch quasi andere Gase reinbekommt.
Andere Gase reinbekommt?
Also von anderen Ländern die Gase reinbekommt. Aha. Und ja, was mich ja interessiert, wie sich dieser Ausbau jetzt demnächst, also ich bin da jetzt auch kein Fachmann, aber man sieht ja die Rohölpreise auf dem Markt, wie die sich entwickeln. Man sieht es immer ganz schön, wenn man gerade tanken muss oder wenn man kurz vorm Tanken ist und denkt dann, okay, montags ist es ja immer noch am niedrigsten, am meisten, also meistens montags nachmittags und dann sieht man, okay, es kostet 1,48 am Montagnachmittag. Günstiger wird es diese Woche nicht mehr und tankt dann mal, also ich glaube zu Corona-Zeiten, ganz am Anfang, als Corona war, war es ja günstiger, da hat es glaube ich 1,30 oder sowas gekostet. Da hat man den Tank für 60, 70 Euro vollbekommen und jetzt sind es mal noch ein paar Euro mehr. Und ja, daran sieht man immer ganz interessant die Entwicklung. Und da bin ich sehr gespannt, wo das noch hingeht. Man hat ja jetzt auch bei den Wahlen gesehen, dass in den Wahlkreisen, die schon gewählt haben, dass da die Grünen immer sehr weit vorne sind. Was mich als Autofahrer immer so ein bisschen abschreckt, ehrlich gesagt. Also ich finde gut, dass sie sich für die Umwelt einsetzen etc. Aber ich muss auch dran denken, dass ich irgendwie auf die Arbeit komme. Und die Grünen hatten ja irgendwann mal vor, den Sprit für 5 Euro den Liter an den Markt zu bringen.
Und ja, bin ich dafür. Ich glaube, du schaffst es dann trotzdem noch zur Arbeit.
Ja, mit sehr viel also Bauchschmerzen, ja. Nee, ich finde das
arbeitest
einfach
ja im Wohnzimmer und schläfst im Schlafzimmer.
Nein, ich bin auch tatsächlich im Büro und ich muss auch tatsächlich zu meinen Kunden, wenn nicht gerade ein Lockdown ist. Und ich finde es halt, also ich finde es allgemein eine Frechheit immer von dem Bürger, der es sich halt nicht aussuchen kann, das von dem zu nehmen. Ja, soll ich 3 Stunden mit der Bahn, mit dem Bus unterwegs sein?
Nee,
plus
du kannst ja
9 Stunden
die direkte
arbeiten.
Verbindung nehmen.
Bitte?
Du kannst ja die direkte Verbindung, du kannst dir ein Mofa kaufen, das wäre günstiger. Du kannst dir ein Elektroauto kaufen.
Ja, das ist ja auch
das
sowas,
wäre dann
ne?
günstiger, das wäre nämlich dann das Schöne daran
ja,
mit dem Geld.
Ich habe ja aber aktuell ja ein Auto und wenn ich das jetzt verschrotten lassen würde, wären ja die Rohstoffe, die dort schon verbaut sind, das ganze Stahl etc., wäre ja Müll. Also warum sollte ich ein neues Auto kaufen, wenn mein Auto funktioniert? Das gibt für mich keinen Sinn.
Da ist die Forschung heute schon so weit, die können das heute schon recyceln, nennt man das. Das ist, wenn man Sachen nicht wegschmeißt, sondern
ja, aber warst du mal auf den Schrottplätzen?
Bin ich heute ekelhaft, oder?
Will, du bist heute so gemein zu mir. Warst du mal auf den Schrottplätzen und hast geschaut, sag mal, ich habe heute einen Sprachfehler, und hast geschaut, wie viele Autos dort übereinander gestapelt sind, die dort einfach jahrelang vor sich hingammeln, bevor mal überlegt wird, was man damit macht. Also ich finde das total bescheuert. Also ich sehe es einfach nicht ein, vor allem, weil ich mein Auto auch liebe, mir ein...
Ist das vielleicht das Problem?
Nein, also das größte Problem ist, ich könnte mir auch einfach über die Firma einen Firmenwagen holen, aber ich finde es halt einfach unnötig, wenn man etwas hat. Also das hat auch so ein bisschen was mit Wegwerfgesellschaft zu tun. Wir leben ja in einer Wegwerfgesellschaft und ich bin so jemand, wenn mir etwas nicht mehr gefällt, dann gucke ich halt, wie ich es trotzdem irgendwie verwenden kann. Also entweder bei einem Tisch zum Beispiel, ich schleife ihn dann ab und lasiere ihn neu, dass er eine andere Farbe hat oder so, oder hol das Holz von dem Tisch und baue es einfach um, keine Ahnung, sowas halt.
Bei einem Handy?
Bei einem Handy ist es tatsächlich so, dass ich die Handys so lange benutze, bis sie im Arsch sind, was in der Regel 2 bis 3 Jahre dauert, leider nur noch.
Achso, du hast ja die Handys aufs
Kino. Ja, ich hab die schönen Apple-Handys, die sind dann irgendwann auch nicht mehr DSGVO-konform nach einer gewissen Zeit. Und bei mir gehen die tatsächlich oft kaputt. Also sei es, dass sie hinfallen und komplett im Arsch sind. Ich hatte auch schon Wasserschaden an Produkten, aber die kann man dann zu Apple zurückschicken. Und die recyceln das dann, also sie nehmen dann die Rohstoffe raus, also werben sie mal damit. Ich hoffe auch, dass sie das auch so machen. Die nehmen dann die wichtigsten Rohstoffe nochmal raus.
Die machen Schotter draus. Die machen Schotter draus.
Ist mir wurscht, Hauptsache, sie verwenden es wieder. Genau, aber das sind solche Sachen, da denke ich mir, also das ist halt schon übertrieben, ne? Vor allem sich jetzt zur aktuellen Zeit zum Beispiel in einen Bus zu sitzen oder in eine Bahn, gerade um die Stoßzeiten, ist meiner Meinung nach sowieso irre. Also da habe ich gar keinen Bock drauf, mich in so eine Büchse zu setzen, wo lauter Leute drin sitzen und jeder könnte mich eventuell mit Corona anstecken. Und deswegen fühle ich mich in meinem Auto sicher und fahre auch tatsächlich nur die Wege, die ich fahren muss. Wenn es zu Fuß erreichbar ist, dann mache ich das auch. Ich bin auch jemand, der sehr gerne spaziert, auch des Hundes wegen. Aber
ja, dann können wir die CO2-Steuer ja ruhig erhöhen.
Ja, nein, können wir nicht.
Ja, doch.
Nein, können
nicht,
wir
ja,
nicht.
Ja, nein, sondern ja, doch. Ich hab hier übrigens gerade mal nachgeguckt.
Ich zitiere Georg. Moment, Melina hat recht.
Ich zitiere www.impfenwirschon10millionen.de. Nein. Hab nämlich gerade mal nachgeguckt.
So. Ist das noch auf Nein, oder?
Jetzt kommst du. Ja, ist noch auf Nein. Also wir impfen noch keine 10 Millionen.
Aber
sehr
was
geil.
Ich bin noch kurz bei dem Thema, was ich mir einfach wünschen würde, unsere Politiker fahren mit den dicksten Karren rum, ne? Die fahren auch gleich mal mit 3 Autos und nicht nur mit einem, bei dem einen sitzt da noch ein Security, in dem nächsten, keine Ahnung, wer da noch drin sitzt. Aber warum fahren die mit solchen dicken Karren rum und holen sich nicht ein kleines E-Auto und wir sollen aber parallel auf E-Autos umsteigen und es wird einfach so teuer gemacht, dass man es sich echt fast nicht mehr leisten kann. Also wo ist da die Logik? Soll doch mal die Politik als Vorbild vorausgehen, sich einen kleinen E-Smart oder irgendwas holen und damit von Alpha nach Omega fahren und einfach das Ganze mal vorleben. Das wäre mein Wunsch an unsere Politik.
Oder mit dem Fahrrad fahren, wie es sogar der...
Oder mit dem Fahrrad,
Wollte ich schon sagen, wie es sogar der dicke Altmaier macht. Also unser Peter.
Das bietet sich ja sogar in Berlin an. Da
ja, der fährt auch immer mit dem Fahrrad. Gibt auch sehr viele Bilder im Netz, wo er mit wehender Krawatte auf dem sehr stabilen, Gott sei Dank, Fahrrad unterwegs ist.
Wie mit den dicken Reifen.
Jetzt war ich ja, um die Seite www.impfenwirschon10millionen.de zu finden, war ich auf meinem Twitter-Profil und da ist mir noch was untergekommen, was ich auch erzählen wollte und fast vergessen hätte. Deshalb war es gerade gut, dass ich da war. Ich bin im Museum, also nicht ich, sondern mit mir noch viele andere sehr coole Leute, nämlich mit den Drosten-Ultras-Masken. Hast du gesehen?
Ja, das habe ich gesehen.
Ich bin echt fast rückwärts rumgekippt, als ich die Nachricht gekriegt habe. Es gibt im Haus der Geschichte in Bonn eine Ausstellung, die heißt Hits und Hymnen. Und da ist auch der Song von der Berliner Punkband ZSK. Also da gibt es eine Single von dem Song, den die Band ZSK über Drosten gemacht hat. Der heißt, ich habe Besseres zu tun. Hörst du einmal, kriegst du nie mehr den Ohrwurm los vom Anfang. Und die haben da wohl nicht nur die Single hingeschickt, die übrigens nach eigener Aussage, glaube ich, Exemplar 2 von 2 ist. Exemplar 1 hat Drosten bekommen und Exemplar 2 hängt jetzt im Museum und mehr gibt es nicht davon. Also eine Schallplatte, 7-Inch-Single. Und darunter hängt die Drosten-Ultras-Maske. Die haben die wohl da so mitgeschickt. Ich weiß, dass Christoph Endres, der Erfinder der Drosten-Ultras-Maske, der übrigens gerade, Gott sei Dank, alles Gute von hier aus und Grüße, der gerade von seiner Corona-Erkrankung oder von seiner Covid-Erkrankung wieder genesen ist, bei der Gelegenheit auch gerade seine ganze Familie noch angesteckt hat und sagt, britische Variante ist Hölle.
Okay.
Das nur nebenbei. Der hat die Maske erfunden und als wir dann irgendwann hier mit meiner Firma, mit Carbolution, welche nachgemacht haben, da kam gerade dieser Song raus und Christoph hat gesagt, ey, den Jungs von ZSK, den müssen wir auf jeden Fall ein paar Masken schicken und der hat das dann auch getan. Die haben sich bedankt mit einer sehr coolen Postkarte und jeder Menge Social Media Präsenz und so und jetzt haben sie sogar die Maske ans Museum geschickt und tatsächlich an der einen Wand hängt nur diese Schallplatte als 7-Inch und unten drunter die Drosten-Ultras-Maske. Finde ich super geil. Und das noch bis Oktober. Also vielleicht wird man irgendwann sogar mal Gelegenheit haben, da vorbeizugehen und sich das anzugucken.
Ja, wenn
so lange weiß ich ehrlich gesagt. Also da steht, die Ausstellung wäre geöffnet im Moment. Aber ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Wenn wir die 10 Millionen Impfungen schaffen, dann geht das.
Ja, warte, ich gucke gerade noch mal. immer noch nein.
Oh, aber bestimmt gleich.
Ja, mit Sicherheit. Ich habe eine weitere coole Aktion aufgerissen, sozusagen, habe ich auch bei Social Media gefunden. Eine saarländische Aktion, die nennt sich Aufschwung. Auf, Ausrufezeichen, Schwung, Ausrufezeichen. Firmen stützen Firmen. Mhm. Das ist ein Aufruf, da kann man sich melden, wenn man entweder von der Corona-Krise profitiert hat oder zu den Verlierern gehört und die Seite Aufschwung oder das Portal Aufschwung will die beiden miteinander in Kontakt bringen, sodass quasi Geber und potenzielle Geber und Nehmer vernetzen miteinander, sodass die auf der glücklichen Seite waren, die anderen so ein bisschen unterstützen können. Und die Seite ist noch gar nicht richtig fertig. www.aufschwung.de wird natürlich auch verlinkt. Die Seite ist noch gar nicht richtig fertig und es sind schon über 70.000 Euro an Sponsorengelder eingetrieben.
Sind da viele Apotheken als Sponsoren drin?
Nein, die könnten da wohl alle rein. Das ist cool. Ich habe mich da so ein bisschen eingeladen. Ich habe gesagt, ich würde euch gerne unterstützen, habe aber wenig Geld, weil so richtig Gewinner waren wir ja nicht. Aber ich finde das trotzdem wichtig, das zu unterstützen. Jetzt gehen wir so einen ganz kleinen Geldbetrag auch. Aber ich habe halt gesagt, ich helfe euch, wo ich kann. Mache jetzt so ein bisschen Social Media noch und rede drüber, unter anderem ja jetzt. Und rufe hiermit alle, die profitiert haben, aber auch die, die vielleicht ein bisschen Unterstützung brauchen, auf, sich dort zu melden. Die Initiatorin, die Marion Bredebusch, ist eine ganz liebe, die kann man anrufen, E-Mail schreiben, Kontaktdaten sind alle auf der Seite. Und dann kommt da hoffentlich super viel zustande. Die Idee dahinter ist, von Herzen gerne geben. Also es geht da nicht darum, irgendwie zu profitieren. Es gibt eine Berichterstattung in der Saarbrücker Zeitung darüber. Da ist eigentlich ein sehr cooles Konzept. Also wenn du zum Beispiel als Geber ein Restaurant unterstützt, dann solltest du eigentlich da nichts erwarten. Aber vielleicht gibt es ja irgendeine kreative Idee, dass das Restaurant nachher ein Schnitzel nach dir benennt. Das cool. Carbolution-Schnitzel oder der Carbolution-Burger. Das fände ich dann cool.
Die Marion, die kenne ich sogar.
Echt?
Ja, von den Wirtschaftsjunioren.
Die ist, glaube ich, Coach, ne?
Ja, genau. Wie ist das oder denn rein technisch abzuwickeln? Kriegt man dann so eine Spendequittung oder wie sieht das aus, wenn man als Unternehmer da reingeht?
Ja, mit Sicherheit. Natürlich. Ich weiß gar nicht, ob die schon wissen, wie das jetzt technisch alles abläuft, ob man das Geld direkt an die Nehmer überweist oder ob das über einen Verein abgewickelt wird. Ich glaube, das ist alles noch gar nicht so ganz klar.
Naja.
Aber Werbung haben sie scheinbar schon gut gemacht. ProWin, unsere Lieblings, die machen ja überall mit, die kann man, glaube ich, außen vor lassen. Aber Globus ist auch zum Beispiel schon dabei, Inexio. Und heute zum ersten Mal gesehen, ich auch, also für meine Firma, aber auf dem Bild bin nur ich. Da gibt es, wenn man auf der Seite so ein bisschen runterscrollt, gibt es so Statements von Gründern, Sponsoren der ersten Stunde. Und da durfte ich auch was hinschicken. Finde ich sehr cool. Cool. Du bist dran.
Ja, meinen Wink mit dem Zaunfall eben hast du nicht verstanden, aber schön, dass du noch weiter über das Projekt erzählt hast.
Apotheken haben viel Geld verdient mit Masken.
Ja.
Sag mal los.
Fand ich interessant, weil ich habe ja auch so einen Berechtigungsschein bekommen, beziehungsweise es sind ja zwei Scheine und ich habe mich danach so dreckig gefühlt, ich kann es dir gar nicht sagen. Also ich ging nicht davon aus, dass die daran jetzt, also klar, dass die Gewinn brauchen, ist ja klar, aber dass der Gewinn so exorbitant hoch ist, dass man Masken für 1 € bis 1,50 € einkauft und die dann 6 € pro Maske bekommen, das fand ich schon, boah. Also.
Aber das war doch lange bekannt. Das war doch, das hat man doch, ist doch im Januar schon mal durch die Presse gegangen. Das
dann muss es an mir, also wann habe ich den, also ich glaube, ich habe im Februar oder so habe ich den Berechtigungsschein erst bekommen. Das muss an mir.
Als die Senioren die Scheine gekriegt haben.
Ja, das genau, ich war im Januar, den Senioren.
Oder war das im Februar? Also jedenfalls ging das da schon durch die Presse.
Also ich habe die Scheine erst im Februar bekommen und das muss an mir vorbeigegangen sein, weil ich habe es vor kurzem gehört und dachte so, boah, was? Also ich fand das richtig frech, aber wir sind es ja gewohnt von der Politik, dass man an der Krise verdienen kann und dass aber dann Apotheken da noch mitmachen Und vor allem, es ist mal wieder Jens Spahn involviert. Der ist ja echt ein Komplettausfall, dieser Typ. Also das ist echt. Was ich auch interessant finde, der Mann von Jens Spahn ist ja, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, der arbeitet in einer Firma, die auch Masken verkauft hat, angeblich zum Selbstkostenpreis für die Bundesregierung. Also
an die Bundesregierung. Aber da hat, glaube ich, mittlerweile jeder zurückgerudert. Denn dass man in einer Firma arbeitet, die Masken verkauft, ist, glaube ich, kein Verbrechen. Ich glaube, war es nicht sogar die Bild-Zeitung, die den Bericht überschrieben hat mit Mann von Spahn verkauft Masken, als wenn es seine Firma gewesen wäre. Aber das war natürlich nicht so. Er ist angestellt in einer Firma, die so einen Deal gemacht hat. Und wenn ich was, wir haben auch schon was verkauft an Institute, die nicht der Regierung gehören, aber die von Bundesmitteln finanziert, fast alle unsere Kunden werden von Bundes- oder Landesmitteln finanziert, aber wir haben auch schon an Bundesbehörden was verkauft und natürlich haben wir da Gewinn gemacht dabei. Und wenn es Masken gewesen wären, dann hätten wir das auch so gerechnet, dass man zumindest mal nicht drauflegt. Mhm. Nur wenn ich als Mandatsträger einem Parlament angehöre und dann in meiner Funktion als Parlamentarier, der ja dem Regierungs- oder dem Politikapparat sehr nah ist, wenn ich dann von jemand Provision verlange, dass ich quasi bei der Regierung mal anrufe und Bescheid sage, hier habe ich noch jemand, der kann euch Masken liefern und dafür Provision kassiere, das ist kriminell oder zumindest ethisch höchst verwerflich. Aber dass derjenige, der die Masken liefert, dass der da Geld damit verdient, das ist Business.
Was ich halt daran interessant finde, dass es ein Medienkonzern ist, diese Burda GmbH. Und das passt halt irgendwie auch nicht zum Geschäftsfeld. Also das ist das, was ich daran interessant finde. Aber du hast recht, also bei der Bild-Zeitung habe ich das jetzt nicht mitbekommen, weil die habe ich, seitdem du mich da mal geprüft hast.
Kann auch der Spiegel gewesen sein. Ich will mich da nicht festlegen.
Ja, gut. Ist ja
die andere Bild-Zeitung.
Genau, die andere.
Das andere Boulevard.
Die etwas teurere Bild-Zeitung, aber das habe ich, also das finde ich halt interessant, dass ein Medienkonzern so etwas verkauft und dann gerade dieser Mitarbeiter dort drin sitzt, ob er jetzt ein Mitarbeiter ist oder eine Führungskraft, ist ja wurscht, es ist halt, wie es ist. Und
natürlich, also ich will das gar nicht, das ist kein Freispruch natürlich, weil es aber keine Anklage gegeben. Ja, natürlich kann das sein, dass der da Dreck am Stecken hat, aber dann will ich das doch irgendwo auch zumindest mal einen Verdacht nahegebracht kriegen. Und nicht einfach so pauschal, ja, der ist ja zusammen mit dem Spahn und dann muss das ja ein abgekatertes Spiel gewesen sein. Das finde ich immer so ein bisschen schäbig.
Ja, genau.
Und selbst was der Spahn macht, ist nicht alles schlecht. Das will ich auch mal sagen.
Das Schlechte überwiegt
aber viel davon. Naja, er hat keine sehr gute Presse im Moment. Mhm. Das stimmt wohl.
Aber das Schöne ist ja, dass er damit nicht alleine ist.
Ganz genau. Aber ne, wie ich muss mal hier eine Lanze brechen für unser Lieblingsminister, Andi Scheuer.
Oh.
Skandale, letzten 4 Wochen, Doppelpunkt, keine. Und da ist er also in der Fraktion. Ich weiß gar nicht, ist Scheuer Mitglied des Deutschen Bundestages? Weiß ich gar nicht. Glaube sogar nicht. Ich glaube, der CSU, weiß ich nicht. Lotte, was war denn der Scheuer und was ist er heute?
Andi Scheuer ist sogar schon seit 2002 Mitglied des Deutschen Bundestages. Vor seiner Ernennung zum Minister war er Generalsekretär der CSU.
Okay, danke. Ja, jedenfalls hat er sich nicht mit Skandalen bekleckert. Das ist doch auch schon mal, ne? Also, hallo, als Taskforce-Mitglied mit Jens Spahn verschrien, bevor er überhaupt irgendwas machen konnte. Hat man irgendwas mitgekriegt von der Taskforce? Nö, aber die Tests sind alle angelaufen. Also scheint da ja irgendwas funktioniert zu haben.
Das stimmt. Ich habe auch schon ein paar Mal so einen Testbus bei uns im Saarland gesehen. Ich glaube, die wechseln auch ihren Standort.
Gibt da ja drei Säulenmodell, ne? Also die großen Testzentren, die ja der Thilo Ziegler heißt da, glaube ich, überwiegend macht, die auf Landkreisebene passieren, dann glaube ich, die Städte was an und dann nochmal die Kommunen, irgend sowas. Ne, habe ich nicht mehr genau im Kopf, wie das funktioniert im Saarland. Jedenfalls, und da habe ich noch nichts Gegenteiliges gehört, jedenfalls hat man die Möglichkeit, sich im Saarland einmal die Woche kostenlos testen zu lassen. Mhm. Jeder.
Ja.
Hier in St. Ingbert weiß ich auch, dass das funktioniert. Da sind die Schlangen zwar relativ lang, also man muss wohl lange warten. Mhm. Wenn man das im Zentrum, also im Testzentrum, das ist in St. Ingbert am Rathaus, wenn man das da machen lassen will. Aber das funktioniert wohl.
Ich finde auch gut, dass da auch wirklich die Leute drauf zugreifen. Also, dass das nicht ignoriert wird. Und ich habe mir viele Gedanken gemacht. Ich habe auch in letzter Zeit mit vielen Lehrern oder Lehrerinnen überwiegend gesprochen, weil wir viele Online-Veranstaltungen hatten und die Partner unserer Vereinsmitglieder irgendwie immer Lehrerinnen sind. Scheint ein Schema zu sein. Und die haben halt oft erzählt, dass in den Schulen auch diese Tests zur Verfügung stehen, aber dass die halt mit weniger als 50% genutzt werden, weil die Eltern halt einfach nicht ihr Einverständnis geben. Und das finde ich ein bisschen schade. Dennoch finde ich es gut, dass Leute, die das selber entscheiden können, das dann wirklich wahrnehmen. Und ich habe auch mal gefragt, was so die Ursache sein könnte, warum das Testen nicht so von Eltern mit Kindern angenommen wird. Und da wurde halt ganz klar gesagt, dass da einfach die Angst zu groß ist, dass das Kind positiv getestet wird, auch wenn es vielleicht gar nicht positiv ist, weil es gab ja in der Vergangenheit durchaus auch gerade an Schulen und Kindergärten, wo fehlerhafte Tests geliefert wurden, wo man dann nochmal in die Quarantäne musste und dass sich das halt einfach viele Eltern weder leisten können, noch erlauben können, noch es wahrscheinlich ertragen und deswegen einfach auch die Angst vor dem Ergebnis haben.
Da wird aber schlecht kommuniziert, denn kein Mensch muss aufgrund eines positiven Schnelltests in Quarantäne, sondern man soll sich sofort einem PCR-Test unterziehen.
Aber danach musst du in Quarantäne. Ja, und danach
musst
du. Ja,
das kann sein, aber dann hast du auch die Seuche. Und dann bist du infektiös. Und dann gehörst du auch in Quarantäne. Und wenn nicht, dann gehörst du in den Knast.
Das PCR, was ist denn das nochmal? Das ist doch kein Schnelltest, oder?
Ein PCR ist kein Schnelltest.
Ja, nee. Und in dem, ich glaube, 48 Stunden dauert das Ergebnis, oder? Wenn nicht,
bis zum nächsten Tag im Moment.
Bis zum nächsten Tag, ja.
Und dann bleibst du halt mal einen Tag zu Hause.
Ja, aber das scheint ja schon für viele ein Problem zu sein. Dann. Ja, klar. Ich bin da auch völlig auf deiner Seite. Aber das ist halt das, was ich am Anfang nicht verstanden habe. Ich verstehe es immer noch nicht, ehrlich gesagt. Aber es ist eine Begründung.
Ich erkläre dir das. die Schnelltests sind aus technischen Gründen anfällig für falsch positive Resultate. Es gibt ein Krankheitsbild, ohne dass ich genau sagen kann, was das ist, das auch dazu führt, dass wenn du die Probe so entnimmst, wie das gemacht wird für die Schnelltests, das dann auch zu einem positiven Resultat führt, weil die Antikörper, die da nachgewiesen werden, dieselben oder vergleichbar sind oder irgendwas. Ne? Also es ist irgendwas, was man haben kann, was nichts mit Corona zu tun hat, aber was dazu führt, dass der Test positiv ist. Das passiert in etwa 1% aller Fälle. Wenn du jetzt mit so einem Schnelltest Leute untersuchst, die wahrscheinlich Corona haben oder wahrscheinlich Covid haben, also die zum Beispiel Symptome haben, dann fällt dieses 1% nicht ins Gewicht. Ne, wenn du mit einem Schnelltest nur überprüfen willst, ob du was hast. Mhm. Wenn du aber solche Massentests machst und alle Kinder prüfst, egal ob sie Symptome haben oder nicht, dann fällt dieses 1% sehr viel stärker ins Gewicht.
Ja.
Also angenommen, du hast eine Schule mit 1000 Kindern, ein Gymnasium oder so mit 1000 Kindern, dann wird es statistisch so sein, dass 10 Tests positiv sind, obwohl möglicherweise gar keiner von denen irgendwas hat. Das ist das, was ins Gewicht fällt. Das müsste viel besser kommuniziert werden. Das ist überhaupt nichts, wo man sich Sorgen machen muss. Natürlich muss das Kind dann nach Hause gehen oder natürlich muss es dann direkt einen PCR-Test gemacht kriegen. Und dann ist es halt einen Nachmittag zu Hause und am nächsten Tag kriegt das Kind das Ergebnis. Überhaupt kein Problem. Es redet nur, also es wird zu selten darüber geredet und zu wenig darüber aufgeklärt. Man ist ja so viel mit Meckern beschäftigt, man hätte ja sowieso keine Zeit zuzuhören.
Ja, du hast da ja auch mal Zahlen genannt, dass es bei euch an der Schule noch krasser ist als jetzt da, wo ich so Erzählungen…
Also 44% ist das Mittel im Saarland, 44% aller saarländischen SchülerInnen lassen sich testen. Bei uns in der Klasse sind es 25%, 3 von 12. Was aber in anderen Klassen an derselben Schule auch anders ist. Aber so ist es machen. Meine Kleine geht immer, holt sich immer ihre Gummibärchen ab natürlich und war noch nie was gewesen. Die Schule, das ist wohl auch, das habe ich auch erst lernen müssen, ist wohl ziemlich vorne dabei, weil die schon seit über 4 Wochen wöchentlich 2 Tests anbietet. Mhm. Das machen lange auch nicht alle Schulen. So, und heute haben wir ja die besondere Gelegenheit mal, weil wir ja nicht vor der Ministerpräsidentenkonferenz aufzeichnen, sondern die Ministerpräsidentenkonferenz war schon gestern und dann können wir ja auch mal was dazu sagen, obwohl ich eigentlich gar nicht viel drüber sagen will, weil also mit Corona irgendwie habe ich so das Gefühl, die letzten Wochen dreht man sich nur noch im Kreis. Es ist klar, wohin die Reise geht. Die Wissenschaft sagt sehr deutlich, was passiert, nämlich, dass die Zahlen durch die Decke gehen. Ostern werden wir 200 haben und ich prognostiziere, dass um den 1. Mai herum die Intensivstationen überlastet sein werden. Vielleicht dauert es ein bisschen länger jetzt durch diese Osterdelle, die wir kriegen werden, durch diese Ruhe. Pause oder Ruhe, wie hat die Kanzlerin es genannt? Ich weiß gar nicht mehr. Oster, Ruhepause, Ruhetage, weiß ich nicht. Das wird eine Delle geben nach unten. Dadurch wird sich alles verzögern. Aber wenn man natürlich danach den Einzelhandel, die Schulen und vor allem die Büros wieder öffnet, dann werden die Zahlen munter weiter steigen. Die britische Variante ist zu etwa 35% infektiöser. Wie man jetzt weiß, ist er auch 60% gefährlicher. Das heißt, wenn du es mal hast, hast du eine 60% höhere Chance, daran einzugehen. Das sind alles Zahlen, die weiß man, kann man sich im Mund fusselig reden, passiert eh nichts.
Habe ich heute richtig gehört, dass es noch eine neue Variante gibt?
Nö, es gibt eine.
Es gibt ja die südafrikanische. Die britische?
Es gibt noch die brasilianische, die ist ganz ekelhaft.
Ah ja, stimmt, die brasilianische.
Und es gibt wohl eine, die die englische und die südafrikanische miteinander vereinigt.
Okay.
Also beide Mutationen in einem Virusgenom. So, und was gestern beschlossen wurde, ich bin gestern Abend, ich habe so ein bisschen Tagesschau aufwärts geguckt, da gab es ja noch ein Corona-Spezial aus Saarbrücken mit dem von mir hochgeschätzten Thorsten Lehr, Professor für Physiologie an der Universität des Saarlandes. Der hat so ein Vorhersagemodell gemacht, das ich immer gerne nutze, wo du halt wirklich eingeben kannst, wie ist der R-Wert heute und wie werden sich die Zahlen entwickeln, wenn der R-Wert so bleibt. Und da siehst du halt auch, wann die Intensivstationen überlastet sein werden. Habe ich mal angeguckt und anschließend Tagesschau 24 gucke ich auch immer gern für so Berichterstattungen und so weiter. Und da hat man ja gestern Abend auf die Pressekonferenz schon gewartet und da waren die Verhandlungen gerade unterbrochen. Da war noch nicht die Rede von einer Ruhepause über Ostern, sondern da war noch die Rede von Reisen mit dem Wohnmobil und so weiter und von Außengastronomie, die öffnen soll und so. Da bin ich eingeschlafen, irgendwann sehr deprimiert. Und als ich dann heute Morgen wach geworden bin und das Ergebnis gelesen habe, ich habe wirklich auch den ganzen Beschluss gelesen, war ich positiv überrascht. Also, dass es überhaupt diese Osterpause gibt. Auch das hat mich gestern erstmal gewundert, ne, mit diesen Malle-Touri-Bombern und so weiter. Es war ja bis gestern noch nicht mal so, dass du automatisch getestet wirst, bevor du in ein Flugzeug steigst.
Das ist ja jetzt
quasi Pflicht. Du wirst getestet, weil die Spanier das bei der Einreise wollen, aber auf der Rückreise wärst du nicht getestet worden. Ja. Auch das wurde gestern eingeführt. Trotzdem geht es natürlich nicht weit.
Ist es Pflicht oder wird es empfohlen? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, weil es gibt ja viele Empfehlungen. Ist Pflicht.
Also das wird jetzt Pflicht. So, und trotzdem geht das natürlich alles nicht weit genug. Es wäre gut gewesen, wenn man gesagt hätte, wir führen an Schulen eine Testpflicht ein und wir führen
und in Betrieben Büros, auch.
In Büros zumindest. Ne? Also, weil eben Büroarbeit zum allergrößten Teil überflüssig ist, kannst du alles von zu Hause machen. Und wenn nicht, dann soll doch bitte schön der Arbeitgeber zumindest verpflichtet werden, seine Leute zu testen. Wenn ihm das zu teuer ist, soll er einen Laptop kaufen oder leasen oder mieten und den Mitarbeiter nach Hause schicken, dann kann er sich aussuchen.
Ich fände es aber auch wichtig, in Betrieben diese Testpflicht einzuführen, wo gerade auch die Luftanlagen für saubere Luft quasi sorgen, wenn man an gewissen Geräten arbeitet, weil man hat ja jetzt in der Vergangenheit gelernt, also auch aus den Vorfällen von Aachen zum Beispiel, dass durch Anlagen Luft angesaugt wird, wird dann nochmal mit Neujahr gemischt und dann nochmal in den Raum verwirbelt. Und dort waren ja dann quasi die Keime drin oder die Viren, die dann zur Ansteckung geführt haben.
Die Leute wissen heute alle, wie sie sich schützen. Aber in Büros ist es eben, ne? Ja, ich habe mein Büro eh für mich alleine, was soll ich die Maske anziehen? Und wenn ich dann den Kaffee holen gehe und unterhalte mich dann gerade mit dem von nebenan, dann habe ich sie gerade vergessen. Ja. Da kommen die ganzen Infektionen.
Ja. Wobei ich mal das Saarland loben muss. Also wir sind ja bei einem Inzidenzwert von 66,8 und der ist ja in Deutschland mit der niedrigste aktuell.
Ja, und trotzdem werden keine Öffnungsorgien gefeiert und das ist auch gut so. Anders als Frau Dreyer nebenan in Rheinland-Pfalz, die scheinbar die Wähler so ein bisschen belohnen will und Urlaub. Also die in Urlaub schicken will, wenn ich in der Pfalz wäre, wäre ich vielleicht auch froh, mal raus zu können.
Okay.
Und Außengastronomie öffnet, ne? Ich weiß nicht, da kannst du entweder musst du dann einen trinken gehen oder zu Hause mit Ausgangsbeschränkungen bleiben.
Ja, ich das immer als zweischneidiges Schwert sehe, diese ganzen Lockdown-Geschichten und so. Da habe ich heute auch viel diskutiert mit Kollegen. Wir müssen hier die Scheiße ausbaden, die Politiker verbockt haben. Also zum einen, wenn ich mir Amerika oder sowas angucke oder Israel, ne, die impfen da wie die Weltmeister, da fährst du in den Dreifreien, da kriegst du die Spritze in den Arm, stellst dich 10 Minuten auf den Parkplatz und kannst dann weiter.
Ja, aber wie viele Tote hat es denn in beiden Ländern gegeben?
Ja, aber jetzt im Endeffekt nach hinten raus haben sie uns überholt, trotz der Niederlagen.
Ja, in der Impfquote natürlich, aber nicht
Amerika
in den Toten.
Hat trotz des Trumpeltiers, und ja Lena, ich habe dir jetzt das Wort geklaut, weil ich fand das sau cool, haben die es hinbekommen, die Kurve zu kriegen.
Und ja, und wie viele Tote hat es denn gegeben dort?
Viele. Also ich glaube, bei Amerika waren es weit über 100.000. Ne? Also das war so das Letzte, was man so richtig offiziell gehört hat.
Ich glaube, es waren noch ein paar mehr.
Ja.
Lotte hat bestimmt die ganz genaue Zahl, Lotte.
Aktuell sind es 543.057.
Ne? Und zwar mehr als in allen Kriegen des letzten Jahrhunderts zusammengenommen, inklusive Zweiter Weltkrieg und inklusive Vietnam. Gut, Deutschland hat da ein bisschen schwerere Last natürlich zu tragen, aber auch
wir haben auch viel zu viel Demokratie bezüglich
haben der, wir zu viel Demokratie?
Nicht Demokratie, das glaub ich nicht. Bürokratie.
Achso.
Ich bin so in Rage. Wir haben viel zu viel Bürokratie für diese ganzen Impfabläufe. Also es gab mal ein Interview mit einem Arzt, der hat im Durchschnitt oder mehrere Ärzte haben im Durchschnitt 20 Minuten gebraucht, bis sie durch waren mit Unterlagen, Spritze aufziehen, den Mensch dann impfen, nochmal abstempeln, vorher noch die Identität prüfen und so weiter. Das ist doch der Wahnsinn.
Ja, da muss der Deutsche, der muss das natürlich ganz genau machen. Also bevor das nicht ganz genau ist, macht man es lieber gar nicht. Aber das, da ändert wir nichts dran. Da, die Informationen, die hat man auch schon aus anderen Kanälen. Ich würde lieber mit dir noch was über was Lustiges reden. Wir werden das... Ich habe noch was hier.
Jetzt bin ich aber gerade so in Stimmung. Na gut.
Ich will dich ja nicht mit Groll entlassen.
Na gut, wenn du vorliest, dann. Also noch kurz, in den Vereinigten Staaten sind 543.057 Menschen gestorben.
Was hat Lotte gesagt? Selber, ne?
Genau
hast du,
das.
Hast du nicht zugehört?
Ja, ich muss mal kurz umstöpseln, weil meine AirPods von Apple waren leer.
Es sind also fast 10-mal so viele wie in Deutschland. Wie viel mal mehr Einwohner haben die USA? Die haben wie viel?
Gute Frage.
Haben die zwei? Nee, die haben mehr als 200.000. Lotte?
In den USA leben etwa 328 Millionen Menschen.
So, und was heißt das jetzt? Für, also pro Einwohner, wo gab es jetzt mehr Tote?
Lotte, nimm mal den Rechner raus.
An die Lotte im Kopf.
Selbstverständlich. Bezogen auf die Bevölkerungszahl sind in den USA fast doppelt so viele Menschen an Covid-19 gestorben wie in Deutschland.
So. Aber jetzt können wir lachen, oder?
Ja,
also,
jetzt können wir
nicht lachen. Nicht über die Zahlen, aber wir haben... Es ist ja auch eigentlich ein ernstes Thema. Ich habe heute extra Themen vorbereitet, die nichts mit Corona zu tun haben.
Und dann kam ich.
Aber irgendwie jedes Thema hat so einen leichten Touch Corona, ne? Hier das mit der Aufschwungkampagne, was ein tolles Ding ist, aber hätte es natürlich ohne Corona nicht gegeben. Auch hier unser ehemaliger Gast und auch sicherlich zukünftig irgendwann mal wieder Gast. Nicht der Sascha. Wie peinlich ist denn das jetzt, dass mir der Name
der
nicht
einfällt?
Der Jan, natürlich der Jan. Jan! Entschuldigung.
Oh mein Gott. Ich habe ihn übrigens letztens gefragt, er ist jederzeit bereit.
Ja, wir warten ja noch auf weibliche Verstärkung mal oder auf einen weiblichen Gast. Der weibliche Gast hat auch letzte Woche wieder zugesagt, aber... Mhm. Wenn es dann heißt, ich melde mich bald, dann wird nichts mehr draus. Falls wir einen weiblichen Gast, potenziellen Gast in der Zuhörerschaft haben, meldet euch gerne. Wir würden gerne wieder mit Gästen arbeiten.
Es gehen auch Männer, die sich Perücken anziehen und die Stimme vorstellen.
Dr. Bauer hat zur Voraussetzung erhoben, dass der nächste Gast eine weibliche sein wird. So, aber der Jan... Der hat, als wir, das war in der vorletzten Folge, uns unterhalten haben über Homöopathie bei Rindern. Mhm. Unsere Freundin Julia Klöckner hat da ein Projekt gesponsert mit Bundesmitteln. Da hat der Jan, ich weiß gar nicht, wie es genau, also Jan hat uns Feedback gegeben. Ich glaube, ich habe ihn auch angesprochen irgendwie in der Kommunikation mal. Weiß ich gar nicht mal, wie genau. Aber er hat jedenfalls gesagt, hat mir den Tipp gegeben, ich soll mir doch mal angucken, wie das mit dem Demeter-Label so ist. Ne? Demeter, kennst du? Mhm. Bio.
Ach so,
besonders ja. Bio sogar. Ne? Und Das wäre auch sehr lustig. Das habe ich getan und es ist in der Tat sehr lustig. Zuerst, und jetzt kommt der Corona-Link, zuerst habe ich gedacht, als ich so recherchiert habe, dass er sich auf den Shitstorm bezogen hat, den es im Januar gab, diesen Jahres, als Demeter in seiner Kundenzeitschrift einen Artikel veröffentlicht hat mit dem Titel »Wenn wir uns trauen zu vertrauen«. Das war eine Utopie und die Utopie hat so angefangen, dass die Zeit zerstörerischer Geisteseliten jetzt vorbei sei und die Leute gehen auf die Straße und starten die Vertrauensrevolution und das ist die Zeit, von der die Menschheit sich erinnern wird als die Zeit, in der wir uns die Erde zurückgeholt haben und so. Und das war alles sehr, sehr dicht an den Querdenker-Demonstrationen. Und, also der Link zu Querdenker-Demonstrationen, die Parallele zu den Querdenker-Demonstrationen war mehr als deutlich, so wie dieser Artikel geschrieben war. Ne? So, es gibt ja neuerdings so diese Kategorisierung von Leuten in Eso-Nazis und diese Utopie war sehr stark Eso-Nazi gefärbt. So konnte man es denen zumindest vorwerfen. Da haben die natürlich gesagt, ja, es ist ja nur eine Utopie und Fiktion und so weiter. Und wir wollten damit ja bewusst so ein bisschen provozieren und ein Bild einer Gesellschaft malen, die wir natürlich nicht wollen. Und damit sich die Leute mal so ein bisschen hinterfragen und so weiter. Und dann hat man sich versucht, so rauszureden und hat den Artikel auch von der Homepage gelöscht, aber nicht aus dem Journal und hat dann so versucht, sich. Aber der Shitstorm ist trotzdem weitergegangen. Muss man eben überlegen, mit wem man sich anlegt, ne?
Ja.
Zu Corona-Zeiten am besten mit keinem. Jetzt war das aber gar nicht das, was der Jan gemeint hat. Ich habe ja dann so ein bisschen weiter mal geguckt und was Demeter so ist, was Demeter für eine Geschichte hat. Hat tatsächlich eine sehr lange Geschichte. Seit 1924 gibt es Demeter. 1700 Landwirte in Deutschland, das hat sich nicht gut angehört.
Da hat gerade das Handy den Abflug gemacht.
Es hat aber sich angehört, als wenn noch ein Glas dabei gewesen wäre oder eine Flasche.
Der Bildschirm besteht halt aus Glas.
Ja.
Ich stehe wieder.
Was hast du für verrückte Handys? Gell. Bildschirm aus Glas. So, also Demeter, lange Geschichte. Und die nennen das ja biologisch-dynamische Richtlinien, die ihrer Philosophie da zugrunde legen. Also es ist, wenn du Demeter zertifiziert bist, dann bist du strikter als Bio. Also die Vorgaben, die machen, sind strikter als Bio. Die verlangen von ihren Höfen, dass sie quasi autark funktionieren, dass sie eigene Tierhaltungen haben und quasi den Tieren, die sie haben, auch nur Futter geben, dass sie entweder selber oder in der Region von Partnerhöfen beziehen. Und das soll natürlich dann auch alles Bio sein. Das heißt, das Biofleisch hat auch nur Biofutter gekriegt und so weiter. Gibt es ganz genaue Vorschriften, wie das zu sein hat. Alles wesentlich strikter noch als Bio, was ja eigentlich nichts Schlechtes ist.
Ja, hört sich bis jetzt gut an.
Genau, und jetzt bist du eine Bäuerin und interessierst dich dafür, ne, und findest das alles gut. Jetzt sagen die aber, ja, wir dürfen aber die esoterische Komponente nicht vernachlässigen. Wenn du da mitmachen willst, dann musst du diese biologisch-dynamische Landwirtschaft erstmal 2 Jahre durchziehen. Und wir haben da ein paar Dinge, die du bitte auch dann machst. Wir nennen das biodynamische Präparate.
Ich fand es gerade lustig, als bei dir der Zettel hochging. Ich dachte so, was ist denn jetzt mit dem Bildschirm los?
Ich habe ein bisschen klein geschrieben, deshalb abgelesen. Muss ich das manchmal so ein bisschen wandert der Zettel mal zur Nase. Biodynamische Präparate musst du einsetzen.
Okay.
Dünger, ne? Mhm. Da denkt man sich, das ist ein grünes Pulver, das muss ich da streuen. Nein, das ist quasi Homöopathie für die Erde. Nicht für Rinder, sondern Homöopathie für die Erde. Die nennen das Heilmittel für die Erde. Und das musst du verpflichtend machen, wenn du dort zertifiziert sein willst. Mhm. Das hat natürlich als Hintergrund, dass die Erde harmonisiert wird. Das passiert alles auf der energetischen Ebene. Also es hat nicht wirklich was mit Dünger zu tun, sondern da werden die Schwingungen in Harmonie gebracht. Die Schwingungen in der Erde auf deinem Hof. Wie funktioniert das? Das funktioniert zum Beispiel so, dass du von deinen Rindern, die ja alle Hörner haben, denn das ist jetzt wiederum eine gute Seite, du musst dich auch verpflichten, dass deine Rinder mit Hörnern aufwachsen und dass, ja, dass sie nicht abgeschnitten werden, um im Stall weniger Platz zu brauchen. So, und in solch ein Horn füllst du Kuhdung ein, also Scheiße. Das vergräbst du. Dann wartest du ein halbes Jahr, damit alle Mond- und Sternenphasen da einmal drauf eingewirkt haben. Dann buddelst du das wieder aus, dann verdünnst du das mit Wasser, machst noch ein paar Kräuter rein, ganz bestimmte, und dann spritzt du das auf dein Feld. Das musst du machen. Gibt noch andere Geschichten, also das mit dem Kuhhorn war jetzt noch eher was Appetitliches. Es gibt auch noch was mit Hirschmägen und so Geschichten. Es gibt da genau Vorschriften, die machen da auch gar kein Geheimnis draus. Das ist alles super öffentlich. Der Link zur Demeter-Information, was du da alles an biosynthetischen Präparaten einsetzen kannst oder einsetzen musst, ist in den Shownotes. Da ist auch nichts natürlich, was man kaufen kann, denn die Höfe sollen ja autark funktionieren. Ne? Du musst dann die Kräuter und die, weiß ich nicht, was für Gänseblumen und halb geöffnete Löwenzahnblüten, die musst du dir zusammensuchen und dann musst du das so zusammenrühren. Eine esoterisch-anthroposophische Ausrichtung, wenn man den genauen Fachbegriff sucht. Und das geht zurück auf Rudolf Steiner. Rudolf Steiner ist quasi der Begründer der Anthroposophie, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Da geht es eben um das Übersinnliche, ne? Energielevel, Harmonie, Schwingungen und so weiter. Das muss da alles eingehalten werden, wenn du dein Gemüse oder dein, Kinderbrei mit dem Demeter-Label in ein Regal stellen willst.
Aber wie wollen die das denn nachvollziehen, ob man das gespritzt hat oder nicht?
Ja, weil sie es kontrollieren. Von anerkannten Instituten wird das kontrolliert. Einmal im Jahr kommen die vorbei. Ich weiß jetzt nicht, ob die im Garten buddeln, ob da ein paar Hörner drin sind, aber ich glaube, wenn du da mitmachst, dann musst du da auch so ein bisschen infiziert sein.
Okay.
Selber.
Erinnert also mich irgendwie an frühere Sendungen, die man so gesehen hat mit Hexen und so, die sich irgendwelche Kräuter zusammenbrauen und dann ihre Voodoo-Puppe holen und dann halt jemanden verfluchen, zum Beispiel.
Ja, so ähnlich ist das. Wie gesagt, geht
statt,
alles zurück.
Statt Voodoo-Puppen verbuddeln die dann Hörner.
Ja. Und das hat mich interessiert. Der Rudolf Steiner ist nicht nur der Erfinder der Anthroposophie, sondern der hat auch das Demeter-Label quasi gegründet, als Verein, glaube ich, damals. Das war kurz vorm Krieg, 1924. Dann gab es so ein bisschen eine Hin- und Her-Geschichte mit Nazis, denen man versucht hat, sich anzubiedern, also bis in allerhöchste Ebene. Dort wurde man dann aber wechselweise verboten und wieder als Versuchsinstitut eingesetzt. Und also man kann denen nicht nachweisen, Nazis oder vorwerfen, Nazis zu sein. Aber was ich interessant finde, ist, dass das heute noch genauso gemacht wird, wie das der Rudolf Steiner damals. Der war ein Vortragsreisender, hat viele Vorträge gehalten und es wird heute noch genauso gemacht, wie der das damals vorgetragen hat. Das ist auch nicht so, dass der das erforscht hat, wie das funktioniert. Also, weiß ich nicht, dann nehmen wir mal ein Kuhhirn und ein Kuhhorn und ein Kuhäuter und füllen da Scheiße ein und verbuddeln das für so und so lang und dann schauen wir mal, was am besten wirkt. So ist das nicht. Nein, der hat das natürlich hell gesehen. Der hat irgendwie meditiert und dann wusste der, wie es geht und hat das aufgeschrieben.
Ich wollte dich gerade schon fragen, was das ist.
Hat das aufgeschrieben, okay. und hat da Vorträge drüber gehalten. Okay. Und die Vorträge sind überliefert und ich habe einen solchen Vortrag gefunden und ich würde jetzt gerne mal vorlesen, wenn ich darf. Es ist ein bisschen länglich, ne? Also anderthalb Seiten. Ich würde aber trotzdem sehr gerne vorlesen, wie das mit dem Kuhhorn funktioniert und danach verabschieden wir uns in zwei gut gelaunte Wochen.
Ich bin gespannt.
Okay. Also ich bin jetzt Rudolf Steiner und halte einen Vortrag über Anthroposophie und über mit Scheiße gefüllte Kuhhörner. Nehmen wir Dünger. Wie wir ihn bekommen können, stopfen wir damit ein Kuhhorn aus und geben wir in einer gewissen Tiefe, ich will sagen etwa 3/4 bis 1,5 Meter tief, wenn wir einen unten nicht zu tonigen oder zu sandigen Boden haben, das Kuhhorn in die Erde. Wir können ja einen guten Boden dazu, der nicht sandig ist, auswählen. Sehen Sie, dadurch, dass wir nun das Kuhhorn mit seinem Mistinhalt eingegraben haben, dadurch konservieren wir im Kuhhorn drinnen die Kräfte, die das Kuhhorn gewohnt war, in der Kuh selber auszuüben, nämlich rückzustrahlen, dasjenige, was Belebendes und Astralisches ist. Also ne Scheiße alleine begraben reicht nicht, das Kuhhorn hat da schon seinen Sinn, so wegen des Belebenden und Astralischen. Dadurch, dass das Kuhhorn äußerlich von der Erde umgeben ist, strahlen alle Strahlen in seine innere Höhlung hinein, die im Sinne der Ätherisierung und Astralisierung gehen. Und es wird der Mistinhalt des Kuhhorns mit diesen Kräften, die nun dadurch alles heranziehen aus der umliegenden Erde, was belebend und ätherisch ist, es wird der ganze Inhalt des Kuhhorns den ganzen Winter hindurch, wo die Erde also am meisten belebt ist, innerlich belebt. Innerlich belebt ist die Erde nämlich am meisten im Winter. Das ganze Lebendige wird konserviert in diesem Mist und man bekommt dadurch eine außerordentlich konzentrierte, belebende Düngungskraft in dem Inhalte des Kuhhorns. Dann kann man das Kuhhorn ausgraben. Man nimmt dasjenige, was da als Mist drin ist, heraus. Bei unseren letzten Proben in Dornach haben sich die Herrschaften selber davon überzeugt, dass, als wir den Mist herausgenommen haben, es überhaupt nicht mehr gestunken hat. Es war das ganz auffällig. Er harrte keinen Geruch mehr. Aber er fing natürlich an, etwas zu riechen, als er nun wieder mit Wasser bearbeitet wurde. Das bezeugt, dass alles Riechende in ihm konzentriert und verarbeitet ist. Also, dass wenn du Scheiße in einen Horn einschließt, dann verbuddelst, ein halbes Jahr später wieder rausholst und das stinkt nicht, hat das noch gar nichts zu sagen, denn wenn du das wieder anlöst mit Wasser und es stinkt dann wieder, dann ist das der Beweis dafür, dass alles Lebendige immer noch drin ist, also dass da immer noch Scheiße ist. So, ich werde, glaube ich, ein bisschen zynisch. Das ist nur wegen dir, Jan. Da ist eine ungeheure Kraft, das innen an Astralischem und an Ätherischem, die sie brauchen können dadurch, dass sie nun dasjenige, was sie da aus dem Kuhhorn herausnehmen, nachdem es überwintert hat, mit gewöhnlichem Wasser, das nur vielleicht etwas erwärmt sein sollte, verdünnen. Es hat sich immer ergeben, indem ich zuerst die Fläche angeschaut hatte, die da gedüngt werden sollte. Man bekommt dadurch einen Eindruck über das Quantitative, wenn man mit solchen Dünger versorgen will, eine Fläche, die etwa so groß ist wie, sagen wir, von dem dritten Fenster vielleicht bis zum ersten Quergang, also ca. 1200 Quadratmeter, man dazu nur ein Kuhhorn braucht, dessen Inhalt man verdünnt in etwa einem halben Eimer Wasser. Dann hat man nötig, den ganzen Inhalt des Kuhhorns aber in eine gründliche Verbindung zu bringen mit dem Wasser. Das heißt, man muss jetzt anfangen zu rühren und zwar so zu rühren, dass man schnell rührt, am Rande des Eimers an der Peripherie herumrührt, sodass im Inneren fast bis zum Boden herunter ein Krater bildet, sodass das Ganze in der Tat rundherum durch Drehung und Rotierung ist. Dann dreht man schnell um, sodass das Ganze nach unten der entgegengesetzten Seite brodelt. Wenn man eine Stunde fortsetzt, so bekommt man eine gründliche Durchdringung. Ja, Sie müssen nur bedenken, wie wenig man braucht an Arbeit. Das steht in den aktuellen Rezepten noch ein bisschen besser drin.
Aktuelle Rezepte?
Da steht, man muss rhythmisch rühren.
Oh.
Und zwar eine Stunde lang. Eine Stunde lang ist wichtig. So, jetzt kommt aber, das braucht man gar nicht selber zu machen. Pass auf. Wir kommen zum Ende. Die Arbeitslast wird nicht sehr groß sein für diese Dinge. Außerdem könnte ich mir vorstellen, dass die sonst unbeschäftigten Mitglieder einer Landwirtschaft ein besonderes Vergnügen haben werden, gerade in dieser Weise wenigstens am Anfang dieser Sache Mist zu rühren. Wenn also die Haustöchter und Haussöhne das besorgen, so könnte es in der wunderbarsten Weise besorgt werden. Denn es ist ein sehr angenehmes Gefühl zu entdecken, wie eben ein doch noch leise gehaltener Duft aus diesen ganzen Duftlosen sich herausentwickelt. Also wenn der Scheiße-Gestank langsam so in die Wohnung geht. Dieses persönliche Verhältnis, das sie entwickeln können zu der Sache, hat etwas außerordentlich Wohltuendes. Also der Scheiße-Gestank hat etwas außerordentlich Wohltuendes für den Menschen, der gerne die Natur im Allgemeinen wahrnimmt. Nicht nur so, wie es im Baedeker steht.
Und das war's auch schon wieder. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns, empfehlt uns weiter und hinterlasst gerne einen Kommentar auf könig-in.de, König mit OE. Wenn ihr bei Apple Podcasts oder iTunes seid, schenkt uns ein paar Sterne. Schreibt mir an lotte@könig-in.de, wenn ihr Anregungen oder Kritik habt. Und zum Schluss singt euch Dagtür wieder, wie wir Königin von Deutschland werden.
Immer wenn ich vor dem Meter Bio-Müsli stehe, greif ich gern zu dem Etat, ich glaub nur, was ich sehe. Ich sehe Kühe mit Hörnern, woher soll ich denn wissen, dass die die Scheiße vergraben? Wie viel anders könnte es sein? Wie erstmal Königin von Deutschland sind, du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Weht hier ein anderer Wind, ich weiß es genau. Dann wird es gehen, dann wird es gehen. Dann fliegen die ganzen Spacken von der AfD. Du wirst schon sehen, du wirst schon sehen. Und alles wird viel schöner sein, Landschaften blühen. Dann wird es gehen, mit uns wird's gehen.